Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
Herzlich willkommen hier beim Herrengedeck am Tresen, das machen wir gleich nochmal. Herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat auf Lightbeat Radio. Guten Abend, Florian.
Guten Abend, Arno.
Wie geht es dir?
Sehr gut. Danke der Nachfrage. Dir auch.
Ja, ich habe noch ein bisschen mit den Karnevalsnachwehen erkältungstechnisch zu kämpfen, wie man vielleicht meiner Stimme auch anhört, dem regelmäßigen Hörer. Wird es auffallen, ich bin heute ein wenig nasaler unterwegs.
Ja. Aber und erkältungstechnisch oder katertechnisch?
Nee, es ist schon erkältungstechnisch. Da kam dieses Jahr, seit fast einer Woche bin ich am Kämpfen damit.
Ja. Ja. War dein Kostüm nicht warm genug?
Nee, wenn das Bier so rumgeht, ne, dann, und du da eng umschlungen in der Kneipe stehst, so wie so. Wie du dir das in deinem schlimmsten Albtraum vorstellst,
ja.
Dann geht dann da alles rund.
Hm.
Nicht nur stimmungstechnisch, sondern auch Bazillen.
Viral.
Viral, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kommt es ja daher.
Ja, aber erzähl mal, wir haben uns damals getrennt, da warst du in froher Hoffnung, das war einen Tag vor Fasnacht, ne?
Genau.
Dienstags, vor dem Weiber Donnerstag und jetzt ist alles ein bisschen rum und dann jetzt, erzähl mal so kurz, wie du gefeiert hast.
Ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist wieder die Jahreszeit zwischen Karneval angesagt, die deutlich länger ist. Es gibt ja eigentlich nur drei Jahreszeiten. Ne? Es gibt vor Karneval, Karneval und nach Karneval.
Mhm.
Und viel unterwegs gewesen, viel auf Zügen unterwegs gewesen hier, Kölner Raum und natürlich dann abends durch die Kneipen getängelt. Man merkt aber langsam das Alter. Zwischenzeitlich braucht man mal so nach eine Pause mal abends. Aber es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage des Willens eigentlich.
Aber bist du denn jetzt froh, dass rum ist oder hättest du gerne noch ein paar Tage länger gemacht?
Nee, das reicht dann auch. Das ist dann so eine Überdosis, dass man sich freut, jetzt wieder in normalen Klamotten rumzulaufen, wieder normale Musik zu hören und nicht exzessiv morgens schon anfangen zu trinken und nach Kamellen zu schreien. Ja. Das ist fünf Tage sehr schön und dann freut man sich auch, dass es vorbei ist, zumindest bei mir. Baut sich dann ab Spätherbst dann wieder die Vorfreude auf. Ja, ich wollte dir noch eine kleine Anekdote aus dem Zugleben dieses Jahr erzählen.
Gerne, ja.
Und zwar gibt es hier am Sonntag immer die Schul- und Fädelszüge in Köln. Fädel ist hier das Viertel, also da jede Schule in Köln ist an diesem Zug beteiligt mit Schülern und auch jedes Fädel ist da mit seinen eigenen Gruppen beteiligt, was immer so ganz schön ist. Der Rosenmontagszug ist immer sehr, 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 sehr stark frequentiert. Die Fädelszüge selber sind so, oder der Fädelzug so ein bisschen, ja, mehr für die Kölner, ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger. Die Wagen sind auch nicht so opulent geschmückt, sind viele Fußgruppen auch nur und nicht so viele Wagen. Mhm. Und da hat sich dieses Jahr Pulse of Europe runtergeschlichen. Sagt dir das was?
Oh, ja, sagt mir was, aber ich krieg's gerade nicht eingeordnet.
Das ist ein Lobbyverein für die EU. Jetzt fragt man sich natürlich, was haben die da zu suchen in dem Schul- und Fädelszug? Frag mich nicht. Sie hatten habe ich da mal recherchiert, im Dezember schon einen Aufruf gestartet, dass sie da noch Mitstreiter suchen für sowas. Also für mich völlig unverständlich, wie man da den Karneval in dieser Richtung politisieren kann.
Selber schuld, wenn ihr so weltoffen seid.
Ja, ja. aber das Schöne ist, die sind dann in ihren EU-Fahren da vorbeigelaufen.
Ach echt?
Ja, also in wunderbaren Kleidern. Und ich stand da mit ein paar Leuten, die ich noch nicht wirklich kannte, die hatte ich an dem Morgen kennengelernt, zusammen gemeinsame Freunde. Und da kommt diese Gruppe vorbei. Und wir beide, so als zwei Leute, wir gucken uns, und ich, wir gucken, also wir sind zu dritt, wir gucken uns an und fangen instinktiv an, Brexit zu schreien, als diese Gruppe vorbeizieht. Ja. Und dann danach ein wunderschönes Gesprächsthema, dass wir alle doch eher Freunde des Brexit sind und was der Schwachsinn denn im Kölner Karneval zu suchen hat, da so eine Lobbyverein zu machen für die EU.
Ja, schön. Waren das zwei Fremde, die du nicht, oder haben die zusammen?
Ja, das waren so gemeinsame Freunde, ne, wo man sich auch so ein bisschen spontan ja mal in die Nesseln setzen kann.
Ja, allerdings.
Aber das war so ganz schön. Und ich meine, das eine oder andere von der Gegenseite, also von der anderen Straßenseite, auch so Brexit vernommen zu haben. Also, ich habe kleine Hoffnungen geschöpft.
Ja, hast du jetzt neue Nazi-Freunde dann in deinem ja, Viertel.
Genau. Neue, ach, gegenüber das exzessive Wort Nazi müssen wir auch nochmal sprechen. Aber das ist vielleicht in einer anderen Sendung. Ich wollte nämlich diesmal mit dir über die Fastenzeit sprechen. Das ist ja nach Karneval beginnt ja die Fastenzeit im katholischen Sinne bis Ostern. Mhm. Bis der Heiland dann wieder auferstanden ist. Oder bis Karfreitag sogar auch nur. Und ja. Ich verzichte jetzt, habe ich mir beschlossen, nicht auf Fleisch, nicht auf Fisch, nicht auf Alkohol, sondern auf Zeitungen und auf Nachrichten.
Oh, das ist interessant.
So weit wie möglich, also auf keinen Fall Zeitung zu lesen und auch sonst alles, was irgendwie so mit tagtäglicher Berieselung zu tun hat, komplett zu ignorieren. Mhm. Und ja, war so ganz spannend. Ich habe irgendwie erst 3 Tage später mitbekommen, dass Klaus Kinkel verstorben ist.
Ja, wer ist das?
Klaus Kinkel ist ehemaliger Außenminister und FDP-Vorsitzender und hat in der gleichen Stadt gewohnt, wo ich herkomme. Und
also, ich war der denn in den 80ern oder so?
Nee, in den 90ern.
Ja.
Unter der letzten Helmut-Kohl-Sache. Und ja, ich fand es immer ganz cool, weil er hatte so viele Polizeiautos vor der Tür, als er noch Außenminister war und wollte dann immer fragen, Mama, was ist das denn für ein Mann? Er ist Politiker. Oh, jetzt will ich auch Politiker werden.
Ich glaube, das mit dem Personenschutz kriegen wir noch hin, ohne dass du Politiker wirst, oder?
Ja, mal gucken. So ein Saalschutz, ne?
Ja, genau.
Ich wollte mal fragen, wie das für dich ist. Du bist ja fast beruflich dazu gezwungen, dich täglich in das Moloch der Nachrichten zu stürzen. Wie ist das so für dich?
Gab zwei Phasen. Also ich mache die Presseschau für Lightbeat. Und noch ein paar andere Sachen und dann mit der eigenen Zeitschrift auch. Also in der Presseschau kann man es eigentlich am besten thematisieren. Das habe ich vor einem Jahr angefangen zu machen. Und am Anfang war das richtig interessant, so einen Monat oder so. Da hat es wirklich Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen und die Nachrichten alle zu lesen. Und irgendwann kam so der absolute Übertruss von diesen Nachrichten. Weil dann auch irgendwie gar nichts mehr passiert ist und immer das Gleiche wieder, also da böse Nazis, da böse Ausländer, die Linken, die da rumschreien und im Endeffekt, es wiederholt sich ja alles seit geraumer Zeit. Und das war echt schlimm für mich. Da habe ich auch viel Sport gemacht, um irgendwie da mal rauszukommen oder runterzukommen und auch in meiner Freizeit dann alle Facebook-Newsfeed-Sachen irgendwie 10 Cent irgendwie ausgeschaltet. Und mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich sehr gut damit klarkommen, weil es einfach so stumpfe Arbeit geworden ist. Also ich lese dann halt die Nachrichten und ich kann dir eine Stunde, nachdem ich die Presseschau gemacht habe, nicht mal mehr sagen, worum die ging. Das ist sofort weg.
Also das habe ich mit dem Fließbandarbeit.
Genau, ja, das habe ich mit dem Jang, der auch die Nachrichten gemacht hat, mal besprochen vor kurzem und der hat mir, das wäre genau das Gleiche, wir haben uns so kaputt gelacht. Du hast am Anfang wirklich vollkommen zum Kotzen und irgendwann weißt du nicht mehr, was passiert ist. Also ich glaube, das ist so ein gesunder Hirnmechanismus irgendwie, dass man das dann ausblendet.
So ein bisschen Verdrängung, dass die Sache ist. Genau. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass es alles irgendwie, die Themen ändern sich leicht, aber es ist eigentlich immer wiederkehrendes Muster und man liest die Sachen ja eigentlich nur, um sich aufzuregen, weil verändern kann man eh nichts und ob man jetzt gut oder schlecht informiert ist, spielt eigentlich auch keine Rolle.
Nee, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das seit Jahren oder seit 5 bis 10 Jahren oder so spielt das gar keine Rolle mehr. Weil du kannst dir ja den ganzen Tag über tolle Informationen anlesen, um Leute argumentativ zu überzeugen und es bringt halt nichts. Und das war, glaube ich, früher anders. Da hat man irgendwie mehr Mehrwert davon gehabt.
Ja, und es geht auch vor sich selber so zu rechtfertigen, ich bin jetzt uninformiert, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ja, ob ich es weiß oder nicht, die Erde dreht sich trotzdem weiter.
Ja.
Wir kleine Leute, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Das ist ja nur ein aufmerksames Geheisch von beiden Seiten, wovon beide Seiten sehr gut leben können. Also gut, die eine Seite mittlerweile relativ schlecht. so viel muss sein. Aber es ist vor allen Dingen so diese mentale Reinigung zu sagen, ich brauche den Mist nicht mehr. Ich muss nicht jede Stunde auf Welt.de nachgucken, was los ist. Ich muss mir nicht den Artikel in den Spiegel geben, der mich nur wieder aufregt, wo ich schon aus der Überschrift weiß oder vom Autor, worauf das hinausläuft. Wozu der Mist?
Ja, aber ich glaube halt, also ich glaube, früher war es nicht viel anders, aber damals hört sich das blöd an, aber also ich weiß, als ich so mit mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, vielleicht mit 18, 17, 16, keine Ahnung, da war es schon von Vorteil, wenn man Bescheid wusste, würde ich sagen. Mhm. Weil man dann auch interessante Gespräche mit Leuten geführt hat. Aber durch diese Polarisierung, die man halt jetzt seit spätestens 2015 eigentlich schon vorher hat, es ist halt einfach so egal. Und dazu kommt halt wirklich meine Einschätzung, dass sich einfach überhaupt nichts mehr verändert. Also, dass wir irgendwie in so einem großen, das ist so ein eigener philosophischer Gedanke, wird jetzt zu weit ausholen, aber wir leben irgendwie in so einem rekursiven Modell. Und zumindest jetzt seit der Moderne oder Postmoderne, und da wiederholt sich einfach alles komplett. Und wie du es gesagt hast, diese Nuancen sind halt ein bisschen anders. Und im Endeffekt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hat sich seit 2015 in der Politik verändert?
Klaus Kinkel ist gestorben.
Ja, genau. Wagenknecht ist jetzt von der Aufstehenbewegung zurückgetreten. So. Aber das sind halt alles so kleine Käsesachen. Ja, ich glaube, gestern.
Ah ja.
Hast du nicht mitgekriegt in deiner Fastenzeit, ne?
Nee.
Aber das sind halt alles so kleine Sachen, weil einfach der Politikstil oder die Politik in Deutschland generell, die verändert sich halt gar nicht. Also, keine Ahnung. AfD seit 2 Jahren irgendwie auch gleich. Merkel seit 10 Jahren gleich. Die Grünen seit 10 Jahren gleich.
Ja, genau. Es ist so, diese Gleichheit ist aber auch diese Sache. Ich glaube so ein bisschen, worauf ich hinaus will, dass diese innere Abgelegenheit, also selbst wenn sich jetzt viel verändern würde, selbst wenn wir jetzt eine bessere Debattenkultur hätten und einen faireren und schöneren Umgang miteinander und man tatsächlich abends in der Kneipe sitzen würde und über Politik reden, Gott bewahre. Aber auch das würde ja trotzdem, das wäre ja nur ein Diskutieren über etwas, als wenn man den ganzen Tag über eine Serie diskutiert.
Ja.
Man nimmt an dieser Serie ja nicht teil, als wenn ich den ganzen Tag mit dir über gute Zeiten, schlechte Zeiten reden würde und sagen würde, oh, also der Charakter, das hätte ich ja so und so gemacht und das sehe ich ja so und so und das ist eigentlich eine Intrige. Es verändert sich ja nichts. Also selbst in einer besseren politischen Zeit, also wie auch immer die definiert ist, ist dieses ganze Nachrichten-Gehype und Gejunke, 20 Cent, ja wirklich sowas, was schwierig ist. Und du bist ja auch jemand, der sehr auf zum Beispiel auf das Smartphone verzichtet. Und bei mir war es dann teilweise so, dass ich ja morgens zuerst mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang am dem Ding hing und mir die Nachrichtenseiten durchgescrollt habe. Ne?
Ja.
Und ja, in der Hoffnung, um was? Ja, nur um meine Meinung bestätigt zu wissen oder den Puls hoch zu bekommen, um aufzustehen.
Ja, aber ich glaube auch dieses, da haben wir dieses, ja, wie sagen wir es jetzt mal nicht abwertend, dieses Debattieren oder dieses Denken über Sachen, die man nicht ändern kann, das, glaube ich, ist absolut deutsch. Da sind zum Beispiel die Angelsachsen, die verstehen das gar nicht, weil die halt wirklich diesen praktischen Ansatz haben. So, ja, warum reden wir jetzt gerade darüber? Aber ich weiß, im Umkreis bei meinen Freunden, Kollegen ist es eigentlich so, dass wir über Gott und die Welt diskutieren können, auch wenn es nichts bringt. Am Ende springen sich alle an den Hals, aber es macht halt doch irgendwie Spaß. So über Grasschnittlänge von Rasenmähern in Vorgärten und niemand von uns hat einen Vorgarten. Ich glaube, das wird ein Engländer niemals machen.
Aha, bei Grasschnittlängen und Engländern weiß ich nicht.
Ja gut, das war das schlechteste Beispiel, was wirklich möglich ist. aber wirklich dieses Realitätsabgewandte eigentlich, das machen, glaube ich, Deutsche doch ganz gern.
Ja, und das ist halt auch eine Ablenkung, glaube ich, vom eigenen Leben, sich halt dann über andere Sachen anderen Sachen zu beschäftigen, um sich nicht mit den eigenen beschäftigen zu müssen.
Aber würde ich nicht mal im negativen Sinne sagen, sondern einfach, weil man schon gerne sich in andere Sachen reinfuchst. Jetzt nicht so den deutschen Spießbürger, so, was hat der wieder gemacht, sondern wirklich Interesse halber. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum die Libertären sind da auch eher weiter weg von, weil die dann sagen, ja, was betrifft mich das denn jetzt? Aber das ist, denke ich, ein passender Grund, warum die auch eher angelsächsisch liberal denken, weil so, ja, warum, ne?
Ja. Ja, ich bin jetzt mal auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch
fünf Wochen. Ja, wie lange geht das bis Ostern? Ein Monat oder was, ne?
Das sind so 6 Wochen. Ja, die letzte Woche war es sehr entspannt. Ich habe die Zeit genutzt, um zu schlafen durch die Erkältung.
Ja.
Und jetzt, bin jetzt mal gespannt, wenn jetzt das wieder normal geht, was ich dann die Zeit fülle. Das war ja, ich habe mir überlegt, das ist ja doch so eine Stunde am Tag, die ich damit verbracht habe.
Ja,
bestimmt. Was man damit macht. Und auch wenn du mal im Büro irgendwie machst, bist, dass du dann mal kurz dich damit ablenkst. Vielleicht fange ich das Rauchen wieder an.
Also wenn ich eine Empfehlung geben kann, Schach online. Wenn du mal dein Hirn gerade Pause machen musst oder so am Computer, da kannst du dann so eine 10-Minuten-Partie machen und dann, ich glaube, da werden noch andere Hirnregionen angespielt als diese Nachrichtensachen.
Ah, ist das so ein Blitzschach, du hast für jeden Zug dann immer so ein paar Sekunden Zeit?
Ja, du kannst insgesamt 5 Minuten oder insgesamt 10 Minuten, dann ist halt dann maximal nach 20 rum oder nach 10 rum und es ist echt eine Abwechslung.
Ja, dann probiere ich das mal aus. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Du hast dieses Mal auch ein Thema zum Thema Abstinenz.
Ja, und zwar wollte ich über Drogen sprechen oder generell das Thema Drogen ansprechen, weil das ist ja doch relativ heiß diskutiert, jetzt auch aktuell, weil ja immer mehr Länder jetzt auch Marihuana legalisieren oder teillegalisieren. Mhm. Ich bin da immer so zwiegespalten, also ja, ist schwer zu sagen, aber sag du erstmal, was du davon hältst.
Also prinzipiell bin natürlich aus der libertären Sicht kein Freund von Drogen, aber ein Freund von, dass man das nicht den Krieg gegen Drogen, diese gesetzlichen Maßnahmen dagegen stark entschlackern muss. Also ich kann mir natürlich, kenne ich alle Argumente, die dafür sprechen, Heroin freizugeben und so, aus moralischen Gründen würde ich es immer sagen, ne, immer noch schwierig,
ja.
Aber also bei sowas wie weichen Drogen würde ich spontan immer sagen, freigeben ist besser, als das zu verbieten, beispielsweise wie es in Holland der Fall ist. Ich kann mir das halt sehr schwer vorstellen, irgendwie für so einen Scheiß wie Crystal Meth oder was auch immer da noch für rumläuft, dass man dafür so einen freien Markt schafft, weil das halt wirklich hartes Zeug ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch völlig falsch, diese Leute mit Gefängnis zu bestrafen, wo sie dann im Zweifelsfall noch mehr auf die schiefe Bahn geraten.
Ja, sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Also ich glaube aber, dass die Strafen sind in Deutschland ja relativ lasch noch. Also
ja.
Bis du da mal mit Marihuana in den Knast kommst, dann musst du dir schon einiges an Mühe geben. Aber es gibt halt auch viele Argumente, die irgendwie gegen eine Legalisierung sprechen, die ich auch nicht blöd finde. Aber es gibt ja, ich glaube, das Problem ist einfach, diese Leute, die gegen eine Legalisierung sind, das ist so Typus Edmund Stoiber, Marlene Mortler, also so schnarchige CSU-Politiker, die halt sagen, das ist böse. Oder Mortler hat ja sogar gesagt, das ist illegal, Punkt. Oder es ist illegal, weil es illegal ist, ja.
Nee, es ist illegal, weil es verboten ist.
Ja, genau. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine Diskursivität sondergleichen. Aber, und ich glaube, dadurch verlieren die Restriktionsargumente, weil ich glaube, es gibt auch gute Argumente, die gegen eine Legalisierung sprechen. Ich persönlich bin jetzt auch eher dafür, aber ich weiß nicht, ich habe meine Meinung abschließend noch nicht gebildet.
Und von wo kommst du her? Aus der Edmund Stoiber Perspektive oder aus der grünen Jugend? Also
was für eine Richtung? Aus der grünen Jugendperspektive, ja. Und dann lernt man auch andere Leute kennen, wo man so sieht, dass die nicht so gut damit klarkommen, wie das immer dargestellt wird, so im Thema harmlose Droge oder so.
Du meinst das speziell bei Cannabis?
Ja, genau. Und dann auch bei anderen Drogen. Also ich habe da meine Zweifel, dass das alles so unschädlich ist. Ein Riesenproblem in meinen Augen ist einfach die Messbarkeit von Schädlichkeit, weil tatsächlich Marihuana, glaube ich, physisch null schädlich ist. Können die Leute mich gern korrigieren, aber ich glaube, da passiert fast nichts. Also, dass du jetzt irgendwie Krebs kriegst oder sowas, das ist meines Wissens ausgeschlossen.
Ja, höchstens vom Rauchen der anderen Ingredienzien.
Die genau, ja, oder wenn du halt mit Tabak mischst oder so. Aber ich glaube, der Effekt auf die Psyche ist relativ stark. Und der lässt sich halt nicht messen. Ist jetzt auch nicht so, dass die Leute alle durchdrehen oder so und in die Klapse kommen. Das ist ja auch Quatsch. Aber ich glaube, gerade bei jungen Leuten ist Marihuana deutlich gefährlicher, als viele das wahrnehmen, weil du halt einfach ein Penner wirst. Und wenn du mit 16, 17, wo du sowieso deine Null-Bock-Phasen hast und dann dazu noch kiffst, dann bleibst du eigentlich erstmal sitzen und dann gehst du von der Schule runter.
Und dann bleibst du dein Leben lang sitzen auf dem
Genau, und dann sagen aber jetzt wieder diese CSU-Trottel, die sagen ja dann, ja, und dann steigen die mit den harten Drogen ein. Das ist auch Käse. Mhm. Aber die bleiben einfach sehr, sehr lange klatschen. So, und interessieren sich für nichts und kiffen halt bunt weiter, schmeißen ihr Geld dafür aus dem Fenster raus und fangen nichts Richtiges mit ihrem Leben an.
Ja, das ist ja dann wiederum die, ein bisschen die Entscheidung des, also das ist ja das, das, was die Freiheit mit sich bringt, dass man dann, das nicht heißt, dass alle die, alle zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft werden.
Ich spreche jetzt von Minderjährigen, also Erwachsenen ist mir das auch Wuppe. Und dann sagt
aber wenn wir das Wahlrecht auch jetzt auf 14 runtersenken können,
ja, dann
können
bin ich auch dagegen.
Deswegen. Können wir doch auch das Cannabis auf 12 reduzieren.
Nee, aber deswegen, ich glaube, das Problem wäre, also wenn man es legalisiert, klar ab 18, aber ich finde 18 auch einfach viel zu jung, ganz ehrlich. Da sind ja auch, sagt ja jeder Wissenschaftler, sind die Hirnstrukturen und die Sozialstrukturen ja noch gar nicht ausgereift genug.
Redest du jetzt vom Wahlrecht oder vom Cannabis?
Beides.
Ja, also was ich auf jeden Fall empirisch durch meine eigene Lebenswirklichkeit mitbekommen habe, ist diese Dauerstumpfheit von Dauerkiffern, die ja da ist, wie das jetzt tatsächlich medizinisch sich auswirkt, ab wann das kritische Alter dafür verlassen ist oder auch nicht, weiß ich auch nicht. Aber hieß das, du willst nachher dann irgendwie so Tests haben, zu gucken, die Leute, die haben eine Anfälligkeit dafür, dass Marihuana sie schädigt und die Leute nicht, dass man dann das irgendwie macht oder wie stellst du dir das vor?
Nee, dass das gar nicht getestet wird, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass wenn eine Legalisierung kommt, der illegale Markt sich eben auf Jugendliche beziehen würde. Mhm. Und dementsprechend Jugendliche dann auch die Nummer 1 Nachfrage von Drogendealern wären, weil jeder über 18 ja sich im Coffeeshop dann kaufen würde. Und das, glaube ich, ist halt dann so praktisch um die Ecke gedacht, ne?
Ja, aber das wird ja dann auch jetzt auf Alkohol zutreffen und ähnliche Sachen.
Ja,
aber und da war es ja.
Also ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man sich mit Alkohol sein Leben so sehr verbauen kann wie mit Marihuana. Also, oder anders gesagt, bis man sich mit Alkohol sein Leben verbaut, müssen Jahre schwersten Konsum mit sich ziehen. Und das ist, glaube ich, bei Marihuana nicht so. Das reicht, wenn du einmal am Tag kiffst, dann bist du einfach ein Penner.
Über einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Ja gut, wenn du einmal am Tag eine Pulle Schnaps trinkst oder eine Pulle Bier,
ja, aber als eine Pulle Schnaps ist, vergleich mal lieber einen Joint mit einem Bier. Oder von mir ist auch mit 5 Bier. Also, ich glaube, als Jugendlicher mit 5 Bier am Tag hast, ja gut, dann wird's eng, aber ich glaube, du kannst dein Leben noch eher in die Rille kriegen, zumindest zu der Zeit.
Die Erkältung macht ihren Tribut. Ja, also kein Plan, wie das ist. Also hat das was mit der Reinheit vom Stoff zu tun? Also ist es sowas, was, wo man jetzt natürlich sagen würde, weil jetzt der Schwarzmarkt so beschissen ist und die Qualität nicht gewährleistet ist, sind das Nebeneffekte, die die Droge hat, oder so?
Nee, das ist sozusagen schon der Haupteffekt,
der dann da ist.
Nichts mit Beimischsachen zu tun, die natürlich extrem ungesund sind. Da gibt es auf jeden Fall den Punkt für die Legalisierung, weil halt der Schwarzmarkt eben einfach schlechtere Qualität, vor allem ungesundere Sachen zur Verfügung stellt. Aber diese Wirkung auf die Lethargie oder die Psychologie, die ist einfach durch den Stoff gegeben. Mhm. Und was man eben dazu sagen muss, was ja auch viele Leute anführen, das heutige Marihuana, das hat teilweise THC-Gehalt von 10-15%. Und was wir noch so kennen oder wie es suggeriert wird, ist ja aus dieser Hippie-Bewegung noch, und da waren es 2-3%. Also da konnte man wild in der Gegend rumkiffen, ja, und da war okay. Und heute, je nachdem, was du dann erwischst, dann ziehst du dir einen durch und dann bist du erstmal weg. Ja, schwierig, aber ich fand noch ein schönes Beispiel, das wollte ich noch erzählen zu dem Thema. Und zwar bei, in Kanada wurde es ja jetzt legalisiert, auch unter Mr. Tränen Justin Trudeau.
Ja.
Und lustigerweise gab es jetzt eine radikale Marihuana-Knappheit in Kanada. Weil der Staat sich praktisch das ganze Gewerbe unter den Nagel gerissen hat. Also du kannst nicht einfach als Privater einen Coffeeshop gründen und dann eben Marihuana verkaufen, sondern du brauchst extrem viele staatliche Lizenzen, wo die sich auch relativ viele Steuern wieder abziehen. Mhm. Und da gab es tatsächlich jetzt einen riesigen Stau. Das heißt, die illegalen Anbieter sind halt vom Markt verdrängt worden, praktisch Crowding-Out-Effekt vom Staat. Und gleichzeitig war der Staat aber so rigide, dass er den Markt nicht befriedigen konnte. Und da sind auch wirklich dann medizinische Patienten, die halt normal zu ihrer Apotheke gegangen wären früher, haben jetzt eben keinen Marihuana mehr gekriegt, weil es einfach keins mehr gab in dem Land.
Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie man das, die Prohibition im 21. Jahrhundert umsetzen kann.
Genau,
ja. Durch Reglementierung. Nicht mehr Verbot, sondern die Reglementierung.
Ja. Deswegen sind ja sogar viele Libertäre, meine ich, für die weitere Illegalität, weil halt eben der Staat in vielen Augen einfach eine noch schlechtere Alternative wäre.
Kennst du Walter Block vom Mises-Institut in den USA?
Name sagt mir was, aber mehr nicht.
Ja, ist ein Weggefährte von Mary Rosbart, ungefähr auch im gleichen Alter, also auch schon jenseits von 70. Und der sagt immer, er kennt eigentlich nur eine einzige Sache, die gegen die Legalisierung von Drogen und Cannabis spricht. Und zwar, dass der Staat dann darauf schon Steuern erheben kann.
Ja, genau.
Und so, ja, also natürlich, wenn die Legalisierung stattfinden sollte, dann auch so weit wie es geht, ohne die staatlichen Sachen. Das ist die Frage, ob es da eine Selbstregulierung gibt, ähnlich wie es jetzt schon auf dem Gesundheitsmarkt gibt mit dem gemeinsamen Bundesausschuss, also ob dann die Selbstverwaltung der Apotheken und der Ärzteschaft und Krankenhäuser dann da irgendwie das übernehmen sollen mit den Produzenten zusammen. Das sind so Detailfragen. Also bevor jetzt der Staat anfängt, ja im Osten eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu machen, indem es da riesige Cannabisfelder anbaut, das wird garantiert nicht klappen.
Ja. Nee, aber dann wirklich auch das einfach der vom Marktpreis her, ne? Wenn dann, ich weiß nicht, wie viel Steuern es in Kanada gibt. Ich meine, in Portugal ist ja auch legal, da gibt es auch schon relativ viel Steuern drauf. Und das ist ja alles gar nicht so rosig, wie unsere, ich sag jetzt mal, linken Medien das immer darstellen. So, haha, jetzt ist endlich die Legalisierung da und man sieht, es funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert und ich bin auch noch nicht so ganz durch bei mir.
Ja, und was mich immer in der Diskussion um diese Drogenfreigabe immer so ärgert, ist, das ist so ein Thema, als ob das Wichtigste ist, was bei dem der Staat uns momentan an den Karren pisst.
Ja.
Als ob wir wirklich darüber streiten müssen, die Drogenfreigabe ist bei weitem mit das an Platz 97, 98, darüber lässt sich ja mit mir streiten, wo das ist. Aber wir müssen uns doch jetzt nicht wirklich ernsthaft darüber lange aufhalten, die Drogenfreigabe auf eine Fahne zu schieben, nur um irgendwie da hip zu sein, wo es an ganz anderer Stelle wesentlich fundamentaler ist, was der Staat für eine Scheiße baut.
Ja. Aber
oder dazu, die Reglementierung dahinter. Und dann ist immer wieder darauf hinausgehend, die Drogenfreigabe als ein Ziel oder als das Zeichen eines freiheitlichen Staates, dass dort die Drogen freigegeben sind.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass da staatliche, der staatliche Wille dahinter steht, das freizugeben und jetzt nicht irgendwie, um sich Steuern reinzuziehen. Klar, das wird auch ein riesen Milliardengeschäft sein. Sondern, es klingt jetzt ein bisschen nach Verschwörung, aber ich glaube, wenn mehr Leute in Deutschland kiffen würden, würde die etablierte Politik noch weiter funktionieren. Weil du halt einfach durch diesen Status Schlafschaf da deutlich bestärkt drin wirst und dich einfach für nichts interessiert. Und du nickst dann halt ab und trottest dein Leben irgendwie durch und wählst dann weiter die Grünen oder Gott bewahre noch andere.
Erinnert mich so ein bisschen an, weiß nicht, aus unserer Jugend, Sammy Deluxe, Weck mich auf.
Ja, Sammy Deluxe kenne ich schon, das Lied nicht.
Ja, weck mich auf. Darum braucht ein Drittel unserer Generation täglich Weed. Sowas, wo sich auch damit beschäftigt und sagt, dass das die Politik durchaus zu schätzen weiß, wenn eine stumpfe und taube Gesellschaft als das Wahlvolk nichts mehr wirklich mitbekommt.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei uns ist oder bei dir auch, wenn man sich mit anständigen Leuten in der Kneipe einen hinter die Binde gießt, dann wird ja wirklich, dann wird man es ja emotional, dann werden die Gespräche ja erhitzt, dann macht man sich Gedanken darüber, dann will man, hat man Ideen, dann will man was verändern. Ob man es jetzt umsetzt, ist natürlich eine andere Frage, aber in meinen Augen politisch betrachtet deutlich wertvoller als die Kifferei.
Ja, dann nochmal zum Abschluss, zum Karneval. Ich habe hier von einem Büttenredner, das sind Leute, die im Saal witzige Reden halten hier in Köln, und der meinte mal, er geht jetzt nicht mehr zur Damensitzung, weil es ihm nicht passt. Und es gibt nichts Emotionales als eine Horde betrunkener Männer.
Ja, das stimmt. Und das ist ein schönes Schlusswort. Genau. Und deswegen verabschieden wir uns von unseren Hörern für diese Woche vom Herrengedeck und wünschen einen wunderschönen guten Abend.
Zum Wohl.
Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Leitbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf leitbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.